www.bs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjon in Kreuzen quer durch Korea, unter anderem über einen bekannten koreanischen Supermarkt in Düsseldorf. Sie hören außerdem Asien Kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Schwester von Nordkoreas Machthaber kritisiert Südkorea-Besuch von US-Flugzeugträger. Nordkoreanischer Kriegsgefangener will nach Angaben eines südkoreanischen Abgeordneten nach Südkorea kommen. Südkoreas Geheimdienst warnt vor nordkoreanischen Hackerangriffen auf Softwarelieferketten. Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat die jüngste Hafeneinfahrt des US-Flugzeugträgers USS Carl Vinson in Südkorea kritisiert. In einer am Dienstag durch die Zeitung Rodong Shinmun veröffentlichten Stellungnahme sagte Kim, dass sie das rücksichtslose demonstrative Verhalten der USA und ihrer Anhänger scharf verurteile. Dieses Verhalten ignoriere und verletze die Sicherheitsbedenken souveräner Staaten und gefährde das friedliche Umfeld in der gesamten Region. Der nuklear getriebene Flugzeugträger der US-Marine sei unter dem Vorwand der Demonstration der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz und der Stärkung der Interoperabilität wieder in den Einsatzstützpunkt im südkoreanischen Busan eingelaufen, hieß es. Auch mit Verweis auf strategische Bomber warf Kim den USA vor, deren strategische Ressourcen auf dem Niveau einer ständigen Stationierung auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen. Dies wirke sich negativ auf Nordkoreas Recht auf Sicherheit aus. Um dagegen vorzugehen, plane Nordkorea eine Option für mehr Drohverhalten auf strategischer Ebene gegen das Recht feindlicher Staaten auf Sicherheit zu erwägen, warnte Kim. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat eine am Dienstag veröffentlichte Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber, verurteilt. Kim habe im Vorfeld der Übung Freedom Shield die Stationierung strategischer Ressourcen der USA zur Umsetzung der Zusage für eine erweiterte Abschreckung und gemeinsame Übungen Südkoreas und der USA kritisiert. Dies sei nur Sophistik, die dazu diene, die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu rechtfertigen und Provokationen zu begründen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Das Ressort betonte, nordkoreanische Atomwaffen seien niemals akzeptabel. Der einzig gangbare Weg für das Überleben Nordkoreas sei es, seine Obsession für Kernwaffen und Einbildungen aufzugeben. Das südkoreanische Militär sei auf der Grundlage der festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft auf jede Provokation Nordkoreas vorbereitet. Sollte Nordkorea gerechte und defensive Militäraktivitäten Südkoreas und der USA zum Vorwand nehmen und Provokationen verüben, würden diese auf überwältigende Weise bestraft, betonte das Ressort. Ein vom ukrainischen Militär gefangen genommener nordkoreanischer Soldat hat laut einem südkoreanischen Politiker den Wunsch geäußert, nach Südkorea überzulaufen. Dies gab der Abgeordnete Yu Yong-won von der Partei Macht des Volks am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Er veröffentlichte dabei Fotos von den zwei nordkoreanischen Kriegsgefangenen, die er letzte Woche in der Ukraine getroffen hatte. Auch Auszüge aus Aufnahmen des Gesprächs mit ihnen wurden abgespielt. Während seines Ukraine-Besuchs vom 23. bis 26. Februar auf Einladung des dortigen Parlaments hat er am 25. Februar mit beiden Soldaten gesprochen. Ein Soldat mit Nachnamen Ri äußerte laut dem Politiker den Wunsch, nach Südkorea einzureisen. Der andere Nordkoreaner mit Nachnamen Peck gab an, darüber noch nachdenken zu müssen. Der Abgeordnete rief die Behörden für auswärtige Angelegenheiten auf, unter allen Umständen zu verhindern, dass die nordkoreanischen Kriegsgefangenen zwangsweise nach Nordkorea zurückgeführt würden. Der südkoreanische Nachrichtendienst NIS hat vor Angriffen nordkoreanischer Hacker auf Softwarelieferketten gewarnt. Nordkoreanische Hackergruppen gelangten dadurch an geheime und zentrale Daten von wichtigen staatlichen Organisationen und Hightech-Unternehmen, teilte der Geheimdienst am Dienstag mit. Die betroffenen Branchen wurden zur Vorsicht gemahnt. Laut dem Geheimdienst nutzten nordkoreanische Hackergruppen für Datendiebstähle drei verschiedene Methoden. Eine davon sei das Eindringen auf Umwegen durch Cyberangriffe auf IT-Dienstleister für wichtige staatliche Institutionen und Hightech-Unternehmen. Eine weitere Methode sei das Eindringen über Schwachstellen von IT-Lösungen und Software. Ein dritter Weg sei die Nutzung von Schlupflöchern im Sicherheitsmanagement. Im vergangenen Oktober hatte sich eine nordkoreanische Hackergruppe Zugriff auf E-Mails eines Mitarbeiters eines Unternehmens verschafft, das für die Wartung des Computernetzes einer lokalen Regierung zuständig ist. Die Hackergruppe erhielt über das gehackte E-Mail-Konto Zugriff auf Server. Über einen Server für die Fernverwaltung für die Gebietskörperschaft versuchten die Angreifer, Verwaltungsdaten zu stehlen. Es gibt laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Anzeichen dafür, dass Nordkorea seine Urananreicherungsanlagen in Yongbyon und Kangson weiterhin in Betrieb hält. Die entsprechende Äußerung machte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag. Laut Grossi gibt es auch Anzeichen dafür, dass der Leichtwasserreaktor im Atomkomplex Yongbyon weiterhin in Betrieb sei. Es seien Erweiterungen von unterstützender Infrastruktur daneben beobachtet worden. Nach weiteren Angaben wurde festgestellt, dass der 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon nach einer rund 60-tägigen Abschaltzeit Mitte Oktober wieder in Betrieb genommen wurde. Die nicht deklarierten Anreicherungsanlagen in Kangson und Yongbyon in Verbindung mit der Forderung von Machthaber Kim Jong-un, den Plan zur Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial überzuerfüllen, geben Anlass zu ernster Besorgnis, erklärte Grossi. Südkorea hat im Januar Rückgänge bei Produktion, Konsum und Investitionen gemeldet. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag sank der Index der gesamten Industrieproduktion im Januar gegenüber dem Vormonat um 2,7% auf 111,2. Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe schrumpfte gegenüber dem Vormonat um 2,3%. Bei Maschinenausrüstung und elektronischen Komponenten wurden besonders starke Rückgänge von jeweils 7,7 und 8,1% verbucht. Die Einzelhandelsumsätze, die für den Warenverbrauch stehen, gingen um 0,6% zurück. Die Anlageinvestitionen sackten um 14,2% ab. Bei Maschinen wurde ein Rückgang von 12,6% verbucht, bei Transportausrüstung ein Minus von 17,5%. Der erste alternative Aktienhandelsplatz in Südkorea, Next Trade, NXT, ist am Dienstag eröffnet worden. Damit wurde der fast 70 Jahre lang von Korea Exchange monopolisierte Aktienmarkt in dem Land auf ein wettbewerbsbasiertes System umgestellt. Nach einer Eröffnungsfeier um 9 Uhr am Dienstag wurde das alternative Handelssystem ATS um 10 Uhr in vollem Umfang in Betrieb genommen. Die südkoreanische Börse hatte bisher von 9 bis 15:30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten von NXT sind viel länger, von 8 Uhr bis 20 Uhr sind Transaktionen möglich. Zunächst werden Aktien von 10 Unternehmen angeboten, die Zahl soll bis April auf bis zu 800 erhöht werden. Die Finanzbehörden planen angesichts des gleichzeitigen Bestehens von Korea Exchange und Nextrade eine integrierte Marktverwaltung und Überwachung. Die Zahl und der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Südkorea haben letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht. Nach Angaben des Einwanderungsdienstes des Justizministeriums am Montag lag die Zahl der in Südkorea lebenden Ausländer letztes Jahr bei 2,65 Millionen. Dies entspricht 5,17% der Gesamtbevölkerung des Landes von etwa 51,2 Millionen. Die Zahl der ausländischen Einwohner im vergangenen Jahr übertraf den 2019 aufgestellten bisherigen Rekord um 126.127 Personen. Zudem wurde der bisherige Rekordanteil aus dem Jahr 2023 um 0,28 Prozentpunkte übertroffen. Die nach Staatsangehörigkeit größte Gruppe waren die 958.959 Chinesen. Dahinter folgten Vietnamesen, Thailänder, US-Amerikaner und Usbeken. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie jeden Dienstag Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Die koreanische Supermarktkette The Gangnam hat im August 2024 ihre erste Filiale in Düsseldorf eröffnet. Ende des Jahres wurde die zweite Filiale im Einkaufszentrum Düsseldorf Arkaden eröffnet. 90% der Kunden sind Einheimische. Das Unternehmen, das sich über das traditionelle Konzept eines asiatischen Supermarktes hinaus als ein vielseitiger Erlebnisraum für koreanische Kultur etabliert hat, expandiert nun in ganz Europa. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dank des Erfolgs der zweiten Staffel von Squid Game sind koreanische Inhalte seit 2 Jahren in Folge die Nummer 1 unter den nicht englischsprachigen Produktionen auf Netflix. Beflügelt durch den Erfolg koreanischer Inhalte verzeichnet der Streamingdienst einen Rekordzuwachs an Abonnenten. Mehr dazu im dritten Teil. I know. Zuerst legen wir etwas Musik auf. Wie wär's heute mit dem Lied One More Time? Es singt Jory und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. Let's go, baby, one more time.
Take it slow, any way you want to go. I'll let this music go for me.
Das koreanische Supermarktunternehmen The Gangnam, das in Deutschland ein neues Modell für koreanische Märkte vorgestellt hat, expandiert nun in ganz Europa. Über das traditionelle Konzept eines asiatischen Supermarktes hinaus hat sich The Gangnam als ein vielseitiger Erlebnisraum für koreanische Kultur etabliert und erfreut sich in Deutschland und den Nachbarländern wachsender Beliebtheit. Im August 2024 eröffnete The Gangnam seine erste Filiale in Düsseldorf und wuchs schnell. Ende des Jahres wurde das zweite Geschäft im Einkaufszentrum Düsseldorf Arkaden eröffnet, das vom weltweit größten Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren Westfield betrieben wird. Durch die hohe Kundenfrequenz vor Ort konnte sich The Gangnam erfolgreich etablieren. Besonders an den Wochenenden kommen viele Kunden aus den Nachbarländern wie den Niederlanden und Belgien, was die grenzüberschreitende Beliebtheit des Unternehmens unterstreicht. Derzeit laufen Verhandlungen über einen weiteren Standort im Westfield-Einkaufszentrum Minto in München-Gladbach. Das Alleinstellungsmerkmal von The Gangnam ist die Integration von K-Content in das traditionelle Supermarktkonzept. In den Filialen gibt es eine Fotoism-Sofortbildkabine, Bereiche für K-Pop-Alben und Merchandising-Artikel sowie Räume, in denen Musikvideos und Konzertmitschnitte angeschaut werden können. Durch diesen erlebnisorientierten Ansatz hat sich The Gangnam von einem reinen Supermarkt zu einem Raum für koreanische Kultur entwickelt. Vor allem in den sozialen Medien verbreiten sich Inhalte über Fotoism-Fotos und den Kauf koreanischer Produkte sehr schnell, was zu einem starken viralen Marketing-Effekt führt. Diese Strategie hat dazu geführt, dass über 90% der Kunden einheimische und internationale Besucher sind. Besonders beliebt sind in The Gangnam traditionelle koreanische alkoholische Getränke wie Soju und Makgeolli. Durch den Einfluss koreanischer Dramen und Filme steigt auch die Nachfrage nach traditionellen Snacks wie Yakgwa, Injeolmi und Kimbugak. Yakgwa ist ein traditionelles koreanisches Honiggebäck mit einem leicht zähen Biss und einem süßen, aromatischen Geschmack. Injeolmi ist eine Art Reiskuchen, der mit geröstetem Sojabohnenpulver bestreut wird und eine weiche, leicht zähe Konsistenz hat. Kimbugak hingegen sind knusprige, frittierte Algensnacks, die mit Reismehl bestreut und gewürzt werden, wodurch sie einen herzhaften, leicht salzigen Geschmack erhalten. Weitere Verkaufsschlager sind Instantnudeln wie Buldakbokkeumyeon und Shinramyeon, tiefgefrorenes Mandu sowie Fertiggerichte und Trinkbeutelprodukte. Mandu sind koreanische Teigtaschen, die mit verschiedenen Füllungen wie Schweinefleisch, Rindfleisch oder Gemüse angeboten und gedämpft oder frittiert serviert werden. Der durchschnittliche Warenkorbwert der Kunden liegt zwischen 15 und 20 Euro, wobei die Hauptzielgruppe junge Menschen sind. Insbesondere Kunden im Alter von 10 bis 30 Jahren machen die Hälfte der Besucher aus, wobei junge Frauen den größten Anteil stellen. An Wochenenden kommen durchschnittlich 800 Besucher zu The Gangnam. Allein die Fotoism-Station wird täglich von bis zu 200 Personen genutzt. Die Kunden stehen oft Schlange, um in die Läden zu gelangen, und bereits im ersten Betriebsmonat wurde die Gewinnschwelle erreicht. Darüber hinaus betreibt The Gangnam Pop-up-Stores und kooperiert mit Exportfirmen, lokalen Behörden und Regierungsinstitutionen, die in den internationalen Markt einsteigen wollen. Geschäftsführer Lee Jin-seok erklärt, dass die Nachfrage nach K-Food nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa stetig wächst. Ziel seines Unternehmens sei es, sich von der traditionellen Vorstellung eines asiatischen Supermarktes zu lösen und stattdessen einen trendigen Raum für K-Content zu schaffen, der sich ganz Europa etablieren kann. Tatsächlich plant The Gangnam derzeit in Nachbarländer wie Frankreich, die Niederlande und Belgien zu expandieren. In der zweiten Jahreshälfte 2025 sollen neue Filialen in Frankreich und den Niederlanden eröffnet werden. The Gangnam entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform für das Erleben koreanischer Kultur. Die geplante Filiale in Berlin wird als noch größeres Kulturzentrum konzipiert, das nicht nur einen Supermarkt, sondern auch Erlebnisbereiche wie eine K-Beauty-Zone und Verkaufsflächen für K-Pop-Merchandise umfassen wird. Er betont, dass es das Ziel von Da Gangnam sei, die einzigartige koreanische Kultur und Lebensart in Europa zu verbreiten. Das Unternehmen wolle nicht nur den Hype um K-Food weiter vorantreiben, sondern K-Content in Europa noch stärker etablieren. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Angesichts der akuten Reisknappheit hat die japanische Regierung erstmals die Freigabe von Notreserven angekündigt. Dennoch sei bisher kaum eine spürbare Entlastung auf dem Markt zu erkennen, berichtete die Nihon Keizai Shimbun, kurz Nikkei, am 27. Februar.
Laut Nikkei lagen die Großhandelspreise für Reis Ende Februar weiterhin auf Rekordniveau. Ein 60 Kilogramm Sack Koshihikari aus Niigata kostete etwa 51.250 Yen oder 330 Euro, während Akita Komachi aus Akita etwa 49.000 Yen oder 315 Euro kostete. Dies entspricht fast einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Seit Anfang Februar sind die Preise weiter um 5-6% gestiegen, ohne dass die staatlichen Maßnahmen greifen.
Japan leidet seit letztem Jahr unter einer schweren Reisversorgungskrise. Im Januar 2025 änderte das Landwirtschaftsministerium die Bestimmungen, um Notreserven nicht nur im Katastrophenfall, sondern auch bei Marktstörungen freigeben zu können. Am 7. Februar wurde die Freigabe von 210.000 Tonnen beschlossen. Die erste Ausschreibung für 150.000 Tonnen ist für Anfang März geplant.
Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Situation angespannt. Viele Marktteilnehmer warten auf genaue Ausschreibungspreis- und Mengenangaben, bevor sie mit einer Entspannung rechnen. Nach Angaben des Nikkei POS-System kostete ein 5 Kilogramm Sack Akita Komachi im Einzelhandel rund 4.100 Yen, etwa 27 Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nach Angaben der Regierung lag der Durchschnittspreis für Reis in Supermärkten zwischen dem 10. und 16. Februar bei 3.892 Yen, etwa 26 Euro, ein Anstieg um 90% gegenüber dem Vorjahr.
Auch die Konsumenten spüren die Auswirkungen. Eine Frau in ihren 40ern aus Tokio berichtete, dass Reis so teuer geworden sei, dass sie ihn sich kaum noch leisten könne und ihren Kindern stattdessen jetzt das Nudelgericht Yakisoba für die Schule einpacke. Branchenexperten bezweifeln, dass die Freigabe von Notfallreserven das Ungleichgewicht lösen wird. Ein Vertreter des Reisgroßhändlers Itochu warnte vor einem verschärften Wettbewerb um die Ernte 2025.
Interessant ist, dass die japanische Reisproduktion 2024 um 180.000 Tonnen auf 6,79 Millionen Tonnen gestiegen ist. Trotzdem bleibt der Markt unterversorgt. Die Regierung konnte bisher keine eindeutige Erklärung dafür liefern. Ursprünglich ging man davon aus, dass Panikkäufe im September 2024 aufgrund von Taifunwarnungen und einem möglichen Nankai-Erdbeben nur zu einer vorübergehenden Knappheit geführt hätten, doch die Preise steigen weiter.
Ein humanoider Roboter der chinesischen Firma Unity Robotics hat kürzlich auf einem belebten Festgelände Zuschauer angegriffen und damit für Aufregung gesorgt. Der Vorfall ereignete sich laut der Hongkonger Zeitung South China Morning Post Ende Februar auf einem Neujahrsfest in Tianjin, als der Roboter plötzlich seine Arme ausstreckte und einen Besucher angriff. Sicherheitskräfte konnten die Maschine schnell unter Kontrolle bringen, bevor es zu ernsthaften Verletzungen kam.
Der betreffende Roboter, das Modell H1, war zuvor in einer Live-Übertragung der chinesischen Staatsmedien aufgetreten, wo er zusammen mit anderen Einheiten eine präzise Choreografie vorführte. Die 16 traditionell gekleideten humanoiden Maschinen tanzten mit Tänzerinnen und zeigten beeindruckende synchrone Bewegungen. Der plötzliche Vorfall in Tianjin wirft nun jedoch Fragen über die Sicherheit solch fortschrittlicher Robotersysteme auf.
Unit 3 Robotics erklärte, dass das aggressive Verhalten des Roboters auf einen Sensorfehler oder eine fehlerhafte Programmierung zurückzuführen sei. Dennoch wächst in China und weltweit die Besorgnis über den Einsatz menschenähnlicher Maschinen im öffentlichen Raum. Die chinesische Regierung und Experten fordern nun klare Standards für das Verhalten humanoider Roboter.
Das Modell H1 ist 180 cm groß, wiegt 47 Kilogramm und kann sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 11,9 Stundenkilometern fortbewegen. Seine Fähigkeit, menschenähnliche Bewegungen auszuführen, macht ihn zu einer technologischen Errungenschaft, aber der jüngste Vorfall zeigt auch die potenziellen Risiken solcher Systeme auf. Eine Einheit des betroffenen Modells kostet 650.000 Yuan, etwa 85.000 Euro.
Nach 11 Jahren in thailändischer Haft wurden 40 Uiguren nach China abgeschoben, was international Besorgnis hervorruft. Berichten der Bangkok Post und der Nachrichtenagentur Reuters zufolge verließ ein Transportfahrzeug in den frühen Morgenstunden des 27. Februar in Polizeibegleitung das Suan Plu Einwanderungsgefängnis in Bangkok. Um 4.48 Uhr startete ein unangekündigter Flug der China Southern Airlines vom Flughafen Don Muang und landete 6 Stunden später in Kashgar, Xinjiang. Die Opposition und Menschenrechtsorganisationen vermuteten, dass sich die Uiguren an Bord befanden.
Der Oppositionspolitiker Kanawi Suepsang forderte Premierministerin Petongtan Shinawatra auf, die Abschiebung zu erklären und warnte vor drohender Verfolgung. Die Menschenrechtsorganisation Cross Cultural Foundation kündigte eine gerichtliche Untersuchung an. Am Nachmittag räumte die Regierung schließlich die Abschiebung ein. Vizepremier Pumtam Vichayachai sagte der Nachrichtenagentur Reuters, China habe zugesichert, sich um sie zu kümmern. Die Abschiebung werde nach internationalen Standards durchgeführt.
Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass China 40 eigene Staatsbürger im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung aus Thailand zurückgeführt habe. Der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian kritisierte, dass einige politische Kräfte falsche Informationen über Xinjiang verbreiteten und erklärte, dass alle ethnischen Minderheiten in China ihre Rechte genossen.
2014 wurden etwa 300 Uiguren in Thailand auf Uhr, gab es Gerüchte über Abschiebungen. Uiguren sind eine muslimische Minderheit in Xinjiang. Westliche Staaten, insbesondere die USA, kritisieren den Umgang Chinas mit ihnen und lehnen ihre Abschiebung ab.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Koreanische Inhalte sind auf Netflix nach wie vor die Nummer 1. Insbesondere die 2. Staffel von Squid Game sorgte für Rekordzahlen und trug maßgeblich dazu bei, dass Netflix im 4. Quartal 2024 das größte Abonnentenwachstum seiner Geschichte verzeichnen konnte. Gleichzeitig unterstreicht dieser Erfolg, wie sehr sich K-Content mittlerweile auf dem globalen Markt etabliert hat. Netflix veröffentlicht seit 2023 zweimal jährlich einen Bericht über Zuschauerzahlen. Laut dem Bericht für das 2. Halbjahr 2024 stieg die Gesamtsehdauer auf der Plattform im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 5% auf rund 94 Milliarden Stunden. Insbesondere koreanische Produktionen schnitten überdurchschnittlich gut ab und erzielten weltweit hohe Zuschauerzahlen in den Bereichen Serien, Filme und Unterhaltungssendungen. Die 2. Staffel von Squid Game, die am 26. Dezember veröffentlicht wurde, erreichte 87 Millionen Views und war damit die meistgesehene Serie des Halbjahres auf Netflix. Netflix berechnet Views, indem es die Gesamtsehdauer eines Inhalts durch seine Laufzeit teilt. Auch koreanische Filme wie Officer Black Belt, Uprising und Mission Cross sowie die Dramaserie Love Next Door und die Unterhaltungssendung Culinary Class Wars verzeichneten hohe Zuschauerzahlen. Seit Netflix im Jahr 2023 begann, halbjährlich detaillierte Zuschauerstatistiken zu veröffentlichen, belegen koreanische Inhalte regelmäßig die Spitzenplätze unter den nicht-englischsprachigen Produktionen. Im ersten Halbjahr 2023 erreichte The Glory Staffel 1 den dritten Platz unter allen Netflix-Inhalten, im zweiten Halbjahr 2023 King the Land den 14. Platz und im ersten Halbjahr 2024 erreichte Queen of Tears ebenfalls den 14. Platz. Nun hat sich die zweite Staffel von Squid Game an die Spitze gesetzt und bestätigt erneut den globalen Einfluss koreanischer Produktionen. Nicht englischsprachige Inhalte aus Ländern wie Südkorea, Japan, Frankreich, Kolumbien und Brasilien machten zusammen ein Drittel aller Netflix-Views aus. Netflix erklärte, die Plattform lege großen Wert darauf, die kreativen Werke lokaler Produzenten aus verschiedenen Ländern zu präsentieren. Im vierten Quartal 2024 konnte Netflix fast 19 Millionen neue zahlende Abonnenten gewinnen, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Damit überschritt die Plattform erstmals die Marke von 300 Millionen Abonnenten und verzeichnete das größte Wachstum in ihrer Geschichte. Netflix betonte, dass diese Zahl nicht die extra Mitgliederkonten berücksichtigt, die innerhalb eines Haushalts hinzugefügt werden können. Das Unternehmen schätzt, dass einschließlich der extra Mitglieder weltweit mehr als 700 Millionen Menschen den Streamingdienst aktiv nutzen. Auch die Finanzzahlen übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16% und auch der Gewinn lag über den Prognosen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat Netflix seine Umsatzprognose für 2025 angehoben. Netflix bestätigte, dass Squid Game Staffel 2 eine der meistgesehenen Originalserien aller Zeiten ist. Live-Sportübertragungen spielten ebenfalls eine entscheidende Rolle für den jüngsten Erfolg von Netflix. Der Streamingdienst setzte verstärkt auf große Sportereignisse, darunter die Kämpfe des ehemaligen Boxweltmeisters Mike Tyson sowie Spiele der US-amerikanischen Footballliga NFL. Das Tyson-Event erreichte laut Netflix eine durchschnittliche Zuschauerzahl von über 100 Millionen pro Minute, was zeigt, dass Sportinhalte für die Plattform immer wichtiger werden. Co-CEO Ted Sarandos erklärte, dass einige Zuschauer wegen der Sportübertragungen gekommen seien, andere wegen Squid Game, aber sie blieben wegen vieler weiterer Inhalte. Nach den beeindruckenden Quartalsergebnissen kündigte Netflix Preiserhöhungen in mehreren Ländern an, darunter die USA, Kanada, Argentinien und Portugal. In den USA kostet das werbefreie Standardabonnement nun $17,99, während die Gebühr für das werbefinanzierte Abonnement um $1 auf $7,99 angehoben wurde. Da Netflix in der Vergangenheit ähnliche Preiserhöhungen weltweit schrittweise durchgeführt hat, spekulieren Branchenexperten, dass auch in Korea bald eine Anpassung erfolgen könnte. Das Unternehmen betonte jedoch, weiterhin eng mit koreanischen Produktionspartnern zusammenzuarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit und internationale Reichweite koreanischer Inhalte zu stärken. Ein interessanter Aspekt bleibt, dass Netflix trotz des Erfolgs mit K-Content nur für weniger als 15% der koreanischen Inhalte auf der Plattform die vollen Rechte besitzt. Netflix arbeitet daher verstärkt mit koreanischen Studios und Produktionsfirmen zusammen, um seine K-Content-Bibliothek weiter auszubauen und langfristig eine starke Position koreanischer Inhalte auf dem Weltmarkt zu sichern. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit der mit Talk in Dream gesungen von Zhang Hye-jin. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis Donnerstag. Thank you.
Alltagskoreanisch. Annyeonghaseyo, Yongin begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Heute geht es weiter mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love.
Kangtae를 만났어. 그 뒤로는 완전 엉망진창이야.
남선생이랑?
엄마가 나라면 어떡하겠어? 나 이해 안 가지.
Yeorim fühlt sich wieder zu ihrem Ex-Freund Taeha hingezogen und ist entschlossen, sowohl mit ihm als auch mit ihrem jetzigen Freund Hajin endgültig Schluss zu machen. Doch als Hajin sie darum bittet, ihrer Beziehung eine zweite Chance zu geben, weiß Yeorim nicht mehr weiter. So besucht sie trostsuchend ihre Mutter und beschreibt mit unserem Ausdruck der Woche, wie es um sie und Hajin gerade steht. Ongmangjinjangia. Noch einmal. Ongmangjinjangia. Auf Deutsch, es herrscht Chaos. Hier noch einmal das Original. Ongmangjinjangia. Schauen wir uns zunächst einmal Vokabular und Grammatik an. Ongmangjinjang. Ich wiederhole. Ongmangjinjang ist ein Nomen und steht für Chaos, großes Durcheinander. Daran hängen der Stamm I der Kopula Ida für sein und die vertraute Aussagenendung ja. Ongmangjinjangia. Ich wiederhole. Ongmangjinjangia. Als Ganzes bedeutet also einfach, es ist Chaos und natürlicher formuliert, es herrscht Chaos. Hören Sie sich den Ausdruck noch einmal im O-Ton an.
엉망진창이야. 완전 엉망진창이야. 완전 엉망진창이야.
Damit können Sie eine wirre Situation beschreiben, in der etwas schiefgelaufen ist und es zu schwer durchschaubaren Komplikationen gekommen ist. Gleichzeitig können Sie damit auch auf einen physischen Zustand hinweisen, zum Beispiel wenn große Unordnung im Zimmer herrscht. Da Joram ihre Mutter nahesteht, verwendet sie ihr gegenüber die nicht höfliche Form und formuliert unseren Ausdruck der Woche dementsprechend vertraut. Möchten Sie jedoch den Ausdruck vor jemandem verwenden, den Sie siezen, sollten Sie zumindest die Verbendung gegen die informell höfliche Endung eyo austauschen. Das wäre dann ongmang jintangieyo. Noch einmal ongmang jintangieyo. Lassen Sie uns aber heute noch die nicht höfliche Variante aus unserer Szene zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach Ongmang Chintangia. Ich wiederhole. Ongmang Chintangia. Hören Sie zum Schluss noch einmal das ganze Gespräch im O-Ton.
강태아를 만났어. 그 뒤로는 완전 엉망진창이야.
남선생이랑?
엄마가 나라면 어떡하겠어? 나 이해 안 가지.
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Wirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung »Die ganze Geschichte« von Son So-hee aus dem Jahr 1954. Beginnt damit, dass eine Heiratsvermittlerin, die bei allen nur als die Mutter von Sam-duk bekannt ist, Frau Song, die Frau des stellvertretenden Firmenleiters, besucht. Sie war schon einmal bei ihr und wie schon bei ihrem ersten Besuch, brüstet sich Frau Song auch dieses Mal wieder damit, wie überaus großartig ihre Familie doch sei. Sam-duks Mutter tut, als höre sie dies alles zum ersten Mal, denn schließlich soll sie ja die Heirat der Tochter in die Wege leiten. Ja, der Hauptclan der drei Han-Stämme. Oh, General Kim Yu-shin aus der Schillerzeit. Ah, Admiral Yi Sun-shin, einer ihrer Vorfahren mütterlicherseits. Und die Urgroßmutter ihres Mannes ist eine Nachfahren von Jong Mung-ju aus der Korea-Zeit. Oh, ihre Familie entstammt ja wirklich einer langen Linie großer Persönlichkeiten. Sam-duks Mutter machte viel Aufhebens von all dem, was da erzählt wurde, blinzelte und nickte energisch mit dem Kopf. Sie bemühte sich sehr, sich all die komplizierten Namen zu merken, hatte sie aber, kaum dass sie sie gehört hatte, fast alles schon wieder vergessen. Sam-duks Mutter ist sehr daran gelegen, eine Ehe zwischen den Kindern der beiden wohlhabenden Familien zu vermitteln, denn wenn ihr dies gelingt, wird sie von beiden Familien großzügig dafür entlohnt. Frau Song fragt Sam-duks Mutter, ob sie sich persönlich mit dem angehenden Bräutigam getroffen habe, wie gut sie die Familie Kim denn kenne und warum eine solch ausgezeichnete Familie denn eine Heiratsvermittlerin engagiere. Nicht nur das, Frau Song behandelt sie so herablassend, als sei sie ihre Hausangestellte. Sam-duks Mutter kocht innerlich, lässt sich aber nichts anmerken. Hier Literaturkritikerin John So-young zum sozialkritischen Moment der Geschichte.
이 소설이 발표된 1954년은 한국 전쟁이 휩쓸고 지나간 그 페어.
Diese Geschichte wurde 1955 veröffentlicht. Damals begann die jüngere Generation, das Land nach dem Koreakrieg mit ihren freien und neuen Ideen zu formen. Sun Soo-hee beschreibt einen Aspekt der damaligen koreanischen Gesellschaft. Frau Song ist ziemlich hochmütig und hängt am alten Klassendenken. Während der gesamten Geschichte stimmt Samdeoks Mutter allem zu, was Frau Song sagt, und gibt vor, von ihren Geschichten beeindruckt zu sein, um auf der guten Seite zu stehen. Frau Song schärft Samdeoks Mutter immer wieder ein, dass die Song-Familie aus der Yangban-Schicht stammt. Samdeoks Mutter lehnt die eingebildete Haltung Frau Songs zwar ab, aber sie sagt nichts dagegen, weil auch sie selbst noch alten sozialen Gewohnheiten anhängt.
Als Samdeoks Mutter Frau Song erzählt, dass sie in Ahyeon-dong lebe, tönt Frau Song weiter, wie gut sie mit der Gegend vertraut sei. Sagten Sie am westlichen Ende von Ahyeon-dong? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Der Verwalter meiner Familie wohnt dort in der Nähe. Meine Tochter und ich waren schon ein paar Mal dort, aber ich muss Ihnen sagen, dass das doch alles ziemlich weit weg ist. Ich glaube, er lebt immer noch dort, der Verwalter. Dann sieht sich Frau Song das Bild des jungen Mannes an, der für ihre Tochter in Frage kommt, und meint sogleich, dass das Verhalten und die Einstellung eines Mannes wichtiger seien als sein Aussehen und sein Wohlstand. Sie sollten bei der Vermittlung sorgsam vorgehen. Nur Geld und ein großes Haus sind nicht alles. Die Leute sollten gute Wurzeln haben. Selbst wenn sie jetzt wie die Könige leben, es wäre nicht gut, wenn sie ursprünglich aus der Unterschicht stammen. Mit Niedriggeborenen sollten sie sich von vornherein nicht abgeben, sagte Frau Song. Sie erzählt der Heiratsvermittlerin nun, wie ihr Vater einst vom Verwalter betrogen wurde. Als Frau Songs Mutter ihren Vater heiratete, hatte sie ein junges Mädchen mitgebracht. Das Mädchen war von hübschem Äußeren und von zurückhaltender Persönlichkeit, weshalb Frau Songs Vater sie verspätet mit einem Diener von feinem Charakter verkuppelte. Nicht nur das, er befreite das Ehepaar von der sklavischen Dienerschaft, und da der Mann ziemlich zuverlässig war, ließ ihn Herr Song sogar als Verwalter seines Familiengrundstücks in den Bergen arbeiten. Aber sie fielen ihm in den Rücken. Sie fällten die Bäume vom Berg und verkauften sie, um ihr eigenes Haus zu kaufen und ihre Bankkonten zu füllen. Und das war noch nicht alles gewesen. Als Frau Songs Familie in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, hatten sie der Familie ihres ehemaligen Meisters den Rücken gekehrt und sie beschimpft, indem sie sagten, er habe ja gar nichts für sie getan. Aber dann musste der Berggott die Songs wohl gerecht haben. Der Mann wurde krank und starb bald darauf, zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, hinterlassend. Samdeoks Mutter schenkt Frau Songs Geschichte nicht viel Aufmerksamkeit. Sie nickt nur ab und zu. Oh, meine Güte, es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass es die vertraute Axt ist, die einem den Fuß abhackt. Denken Sie daran, dass die Menschen schließlich für ihre Sünden bestraft und für all die guten Dinge, die sie tun, belohnt werden, sagte sie. Zu dieser Zeit hat Samdeoks Mutter noch keine Ahnung, wie sich diese Geschichte vom Verwalter noch entwickeln wird. Sie macht einen Kommentar, als das Hausmädchen Frau Song eine Schüssel mit Medizin bringt. Sie beglückwünscht Frau Song dafür, dass sie das Geld hat, sich für fast jede Krankheit Medikamente zu kaufen. Sie erzählt der älteren Dame auch, dass die Tochter ihrer Vermieterin plötzlich wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus gebracht worden, aber nach einer Operation so gut wie vollkommen genesen aus dem Krankenhaus zurückgekommen sei. Dann kommt sie auf deren älteren Bruder zu sprechen. Er ist 29 Jahre alt, Lehrer, und hat eine langjährige Freundin, die er aber noch nicht geheiratet hat, weil sie noch Studentin ist. Das hindert das Paar aber offensichtlich nicht daran, alles zu tun, was auch ein Ehepaar tun würde. Die Heiratsvermittlerin plaudert nun aus dem Nähkästchen. Hören Sie, Frau Song, das ist erst gestern passiert. Ich bin zum Haus der Vermieterin gegangen, um sie um einen Gefallen zu bitten. Ich habe einfach die Tür geöffnet, ohne groß nachzudenken. Aber da sehe ich plötzlich die beiden, den Lehrer und seine Freundin, wie sie sich umarmen und sich küssen. Ich habe schnell die Tür geschlossen und bin hinausgerannt. Während sie so redete, geriet sie dermaßen in Aufregung, dass sie unbewusst näher an Frau Song heranrückte. Das ist es, was uns Müttern mit heiratsfähigen Töchtern am meisten Sorgen bereitet, sagte Frau Song. Deshalb schauen wir uns genau an, welche Wurzeln eine Familie hat. Frau Song holt ein Foto ihrer Tochter Haegyeong heraus und zeigt es Samduks Mutter. Diese schnappt nach Luft. Das Mädchen auf dem Foto sieht der Freundin des Schullehrers bemerkenswert ähnlich. In diesem Moment kommt die Tochter Haegyeong nach Hause und betritt das Wohnzimmer, um die Damen zu begrüßen. Die Heiratsvermittlerin erblasst. Sie ist sich sicher, dass dieses attraktive Mädchen genau dasjenige ist, das sie am Tag zuvor mit dem jungen Mann erwischt hat. Frau Song fragt ihre Tochter, woher sie Samduks Mutter denn kenne, und Haegyeong antwortet, dass diese im Haus ihrer Freundin Jongsun in Ayeongdong zur Miete wohne. Als Frau Song hört, dass die Freundin ihrer Tochter in Ayeongdong lebt, wirkt sie erkennbar nervös. Sie fragt ihre Tochter, ob sie denn auch den Bruder der Freundin kenne. »Ja, er ist auch ein Freund«, antwortete das Mädchen. »Wie kann denn ein Mädchen mit einem Mann befreundet sein?« rief Frau Song. »Ha, Mutter, in welchem Jahrhundert lebst du denn?« fragte die Tochter. »Und wie heißt er?« »Park Jong-gil.« »Wieso?« Frau Song verzieht das Gesicht, als Haegyeong seinen Namen laut ausspricht. Ziemlich sicher, wohin diese Situation führen wird, sitzt Samduks Mutter wie auf Nadeln und weiß nicht recht, was sie nun tun soll. »Sein Vater ist Park Tae-sun, richtig?« schrie Frau Song und wirkte dabei wie eine wütende Puppe. »Na sicher, der Park Tae-sun«, antwortete Haegyeong. »Dann gehst du mit einem Sohn aus so niedrigen Kreisen aus, ohne mir und deinem Vater etwas zu sagen, ohne unsere Zustimmung?« »Naja, du hast nie gesagt, ich soll ihn nicht sehen.« Haegyeong lächelte weiter, wobei ihre Wangen rot wurden und sie mit verträumten Augen aus dem Fenster nach draußen schaute, wo der Schnee vom Himmel fiel. »Meine Tochter mit dem Sohn des Verwalters? Womit habe ich das verdient?« schluchzte Frau Song. »Was soll das Theater? Ich habe noch nie jemanden mit besserem Charakter als ihn getroffen. Muss er denn partout als Adliger geboren sein?« Frau Song fällt in Ohnmacht, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Tochter mit dem Sohn des Verwalters befreundet ist. Samduks Mutter bittet erschrocken um ein Glas Wasser und ruft, »Frau Song, so wachen Sie doch auf, beruhigen Sie sich, so ist das Leben.« Bang In-ho, Professor für koreanische Literatur an der Seoul National University, erklärt die Sichtweise von Samduks Mutter.
»전말을 알고 보면 세상살이가 다 그런 것 아니냐라는 것이고,
Die aufschlussreiche Bemerkung der Heiratsvermittlerin. So ist das Leben, vermittelt Frau Song in gewisser Weise, dass es sinnlos ist, an ihrer alten Lebenssicht zu hängen. Als Heiratsvermittlerin hat Samduks Mutter viele Menschen mit besonderem Anspruchsdenken gesehen. Menschen, die glauben, dass sie sich nur mit Personen derselben sozialen Klasse verbinden sollten. Menschen, die auf andere Leute von geringem Wohlstand oder niedrigerem sozialen Status herabschauen. Samduks Mutter hatte viele Fälle von Stereotypisierung, Vorurteilen, Diskriminierung gesehen und weiß, wie nutzlos solche Vorstellungen heutzutage sind. Die Geschichte ist eine vernichtende Kritik am falschen Anspruch der Elite.
Als Samseks Mutter versucht, Frau Song aus ihrer Ohnmacht aufzuwecken, stößt die Tochter sie zur Seite und nimmt ihre Mutter in die Arme. Sie denkt offenbar, dass Samseks Mutter gekommen ist, um über die geheime Beziehung zu tratschen. Samseks Mutter sagte: »Ich bin hier, um meine Geschäfte zu machen und habe nichts gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Wenn ich keine besonnene und ehrenwerte Frau gewesen wäre, hätte ich in dem Moment, als ich dein Gesicht erkannt habe, laut geschrien. Du solltest mir dankbar sein, dass ich das nicht getan habe.« Doch insgeheim dachte sie: »Aber trotzdem, eine Tochter aus gutem Hause, die sich mit dem Sohn eines Bediensteten einlässt, das ist doch ein Unding.« So sehr die ältere Frau auch versucht, die Tochter davon zu überzeugen, dass sie nur da war, um sie mit einem jungen Mann zusammenzubringen, sie wird von der Tochter kurzerhand aus dem Haus geworfen. Als sie das Dienstmädchen hinter sich rufen hörte, dass Frau Song wieder in Ohnmacht gefallen sei, zog sich Samseks Mutter die Schuhe an und überquerte den Innenhof bis zum Eingangstor. Erst als sie durch das Tor ging, entfaltete sie den grauen Schal, den sie zusammengeknüllt hatte, und schüttelte ihn zweimal kräftig, um ihn dann um den Hals zu wickeln, ein Ende lose über die Schulter geworfen. Mit schwankenden Schritten ging sie eilig weiter. Sie beschleunigte ihren Gang und sah das große Haus hinter ihren sich langsam schließenden Augenlidern zusammenbrechen und hörte die Trümmer unter ihren Füßen knirschen. Samseks Mutter stampfte über den Boden und zertrampelte alles, was ihr in den Weg kam. Dabei schwang sie die Arme hin und her, leicht und sanft wie die fallenden Schneeflocken. Zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.